ja. Und bei mir ist wieder der Fred. Hallo Fred, ich grüße dich.
Fuck you, fuck, fuck, fuck you, fuck you. Gib mir die guten Adressen, du Wichser.
Das E haben wir uns heute redlich verdient. Ja, ich habe auch einen sehr schönen Tag gehabt. Und wie geht es dir?
Ja, war ganz nett bis jetzt. ich bin ja schon voll drin in meiner Rolle zu dem Film, den wir heute besprechen werden, wollen, tun. Glengarry, mhm. Glen Ross. Und da ist Pulp Fiction-mäßig das Fuck wahrscheinlich das Wort, was am neben Adressen am häufigsten drin vorkommt im Drehbuch oder im Film.
Ja. Auf jeden Fall. Du bist ja heute für die Filmauswahl verantwortlich. Fred, wie kommt es denn dazu, dass wir heute über Glengarry Glen Ross sprechen?
Ja, das ist ganz witzig. Jetzt kann mal jeder unserer lieben Zuhörer sich selber überlegen, hat er schon mal von diesem Film gehört und wie, wann, was. An uns beiden ist der Film sehr lange vorbeigegangen. Bei mir war es so, dass ich in irgendwelchen Filmserien oder sonst wo, dass mir drauf auf diesen Film verwiesen wurde, als müsste ich den kennen. Und das auch erst ist mir auch erst in den letzten Jahren irgendwann mal so, ist der mir 2-3 Mal untergekommen, so wie ich, so wie man sonst auf Pulp Fiction, Indiana Jones oder den Paten oder Apocalypse Now verwiesen wird, wurde da auf Glengarry Glen Ross verwiesen und so, hä, was ist denn das, was ist denn das für ein Film? Dann bin ich auf die dankbare IMDb gegangen, um dort mal nachzuschauen, was das ist, und sehe da, ui, fast 8 Punkte, 8 von 10, das ist, den gibt's bei IMDb nur bei sehr, sehr, sehr beliebten Filmen, und dann Kevin Spacey, Al Pacino, Jack Lemmon, Jonathan Pryce, wen habe ich jetzt vergessen?
Ed Harris,
Alan Arkin, also, Schauspielerlegenden, insofern sie noch lebende Legenden. Und ich dachte, also 92 ist nur eine Zeit, da habe ich mich auch schon ziemlich für Film interessiert und geguckt, was so kommt und was so in der Filmwelt passiert. Und ich habe von diesem Film aber bis vor 2-4 Jahren noch nie was gehört. Und das trotz der Schauspielerauswahl, trotz dieser Lobhudelei, dieser Film per IMDb und auch wenn man so kurz in die Kritiken reinliest. Ja, und da dachte ich mir, der muss jetzt einfach mal zwangsweise auf die Liste. Sieht halt nach so einem vielleicht Kunstfilm aus, wer weiß. Und da habe ich den beim letzten Mal dir gesagt, ey, kennst du denn diesen Film? Den könnte man ja mal gucken. Und dann hast du mir letztlich eine ähnliche Story zu dem Film, wie ich sie hatte, auch erzählt, dass du den Film noch nicht kanntest und dachtest, ja, den muss ich mal gucken, der wird überall empfohlen. Und da haben wir uns jetzt das gewagt, diesen Film mal anzuschauen und uns von seiner Genialität überrollen zu lassen und sind da auf ein nicht ganz eindeutiges Stimmungsbild gestoßen quasi, was es da in uns hervorgerufen hat.
Da kann ich komplett beipflichten. Bevor wir jetzt hier noch kurz Hard Facts und sowas abgehen, wir haben jetzt gerade ein sehr langes Vorgespräch auch gehabt und haben im Vorfeld schon die Köpfe zusammengesteckt, denn wir wussten tatsächlich nicht so ganz, wo uns heute dieser Podcast hinführen wird oder würde. Wir nehmen ihn ja noch ab, wir können unsere Meinung ja auch immer noch ändern, aber Fakt ist ja tatsächlich, dass wir hatten so unsere Schwierigkeiten oder wir haben unsere Schwierigkeiten mit dem Film und wir verstehen den Hype um den Film eigentlich gar nicht. Und das wird heute ein sehr spannendes Gespräch, weil wir heute rausfinden wollen, warum der Film bei uns nicht funktioniert hat. So viel vorweg, um jetzt nicht unser Fazit vorwegzugreifen, aber also bei mir hat der Film nicht funktioniert. Und bei dir auch nicht.
Genau.
Wenn ich das richtig.
Es ist total zwiespältig. Einerseits denke ich, das und das finde ich gut. Und dann wieder, aber das geht aber auch gar nicht. Und da müssen wir jetzt rausfinden, woran liegt's. Und da hatten wir schon im Vorgespräch gemerkt, da hast du einige Sachen zu sagen, auf die ich so nicht gekommen wäre. Und einige Sachen haben wir beide ähnlich gesehen. Das wird jetzt mal ganz lustig. Genau. Liest du mal kurz die Handlungszusammenfassung oder wollen wir zuerst die, die Namen droppen? Die weiteren?
Ich würde sagen, wir machen kurz ganz schnell die Hard Facts, damit wir das hinter uns haben. Die Besetzung bist du ja nur eigentlich schon durchgegangen. Damit ist alles gesagt. Mehr kommt da drin auch nicht vor. Das sind genau die Leute und mehr passiert da halt auch tatsächlich gar nicht. Der Film ist von 1992, geht 96 Minuten, ab 12 Jahre freigegeben, ist in New York gedreht, also eine US-amerikanische Produktion. Regie führte James Foley. Den guten Mann, den könnte man eventuell kennen, ja. 50 Shades of Grey. Da hat er da hat er die ein oder andere Fortsetzung davon gedreht. Das hatten wir schon beim letzten Mal, da war ich auch ein bisschen überrascht. Das Ganze basiert auf einem Theaterstück von David Mamet. Und da kann ich schon mal vorweg sagen, man merkt es dem Film an, dass das eigentlich ein Theaterstück ist oder als Theaterstück konzipiert ist. Und David Mamet war bei uns ja mehr oder weniger auch schon mal Gast in der Sendung. Und zwar, als wir über The Verdict gesprochen haben, da habe ich mit dem Stefan drüber gesprochen. Und ich und auf Messers Schneide,
genau,
da haben wir drüber gesprochen. Genau. Und ich denke, zwei seiner Filme werden mindestens noch auftauchen, also zumindest Untouchable und Ronin, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die auf jeden Fall noch kommen werden.
Und war Wreck the Dog, war das von ihm oder war das von, ich gucke gerade nach.
Das ist auch von ihm.
Genau, das ist ein Film, der hatte mir damals sehr gut gefallen. Weiß nicht, ob ich den jetzt mit aufnehmen würde, dass wir den besprechen wollen, aber das ist ein Film, den ich durchaus damals als sehr sehenswert empfunden hatte.
An der Kamera haben wir Juan Ruiz Antia, das ist ein spanischer Kameramann. Das würde ich fast sagen, das ist hier so mit seine größte Arbeit. Er hatte in den 80ern unter anderem das Siebte Zeichen hatte er noch gemacht, das ist hier der Film mit Jürgen Prochnow. Und dann hat er sowas wie das Dschungelbuch gemacht und die Legende von Pinocchio und sowas halt. Der hat unterschiedliche Filme gemacht, vor allem viel im Independent-Bereich. Also das ist ja mit einer seiner größten Produktionen. Schnitt ist dann wirklich Schnitt-Altmeister Howard E. Smith. Der hat vor allen Dingen ganz viel mit Catherine Bigelow gearbeitet. Da hatten wir erst letztens ja über Strange Days ja gesprochen. Der hat eigentlich bis in die 90er fast alle Filme von ihr gemacht. Und zum Schluss dann wirklich so eine Sachen wie Snakes on a Plane und sowas gemacht. Und es wird dann zum Schluss dann in seiner Biografie, in seiner Filmauswahl so ein kleines bisschen B-Movie-lastig. Aber er hat auf jeden Fall große Dinge halt gemacht. Und dazu gehört unter anderem halt auch Near Dark, The Abyss, ne? Point Break, Gefährliche Brandung. Ne? Also da sind schon viele schöne Sachen dabei. Musik, James Newton Howard, höre ich sehr gerne und ich glaube, zur Musik, da kann man nachher auf jeden Fall noch was sagen. Ich fasse noch mal ganz grob kurz die Handlung zusammen und dann wirst du noch ein paar Ergänzungen dazu machen.
So machen wir das.
Eine Handvoll Immobilienmakler der alten Schule bekommt von ihrem Arbeitgeber ein Ultimatum gestellt. Entweder sie steigern die Verkaufszahlen oder sie werden entlassen. Schon bald entbrennt ein fesselnder Wettstreit, jeder gegen jeden, bei dem es keine Regeln mehr gibt. So viel zu dieser kurzen Zusammenfassung. Ist eigentlich auch ein schöner Teaser. Ja, teast den Film schön an. Das könnte hinten auf der DVD Blu-ray draufstehen.
Genau, jetzt möchte man vielleicht wissen, wie der Film weitergeht. Wir machen mal ganz grob, weil der Film spielt ja handelt ungefähr einen Tag im Leben dieser Immobilienmakler ab, die da versuchen, die Grundstücke loszuwerden. Und da passiert ja nicht viel groß an Handlung. Was da grob passiert ist, also die Orte, an denen das spielt, sind hauptsächlich das Verkaufsbüro und ein bisschen eine Kneipe, eine Bar, wo die immer wieder sind.
Ein Restaurant.
Man sieht ein zwei Außenszenen, die sind aber nicht so wichtig. Zum einen haben wir da noch, dass am Anfang ein Oberboss von dieser, also die Firma, bei der die arbeiten, die arbeiten quasi in einer Außenfiliale und es gibt noch eine größere Firma und von die, also den Überbau und dort wird der Vizepräsident, glaube ich, von Alec Baldwin gespielt, geschickt und der staucht die erstmal zusammen, bis auf Al Pacino, der nicht da ist und sagt dem, wenn ihr so und so viel schafft, dann kriegt ihr eine krasse Belohnung in Cadillac und wenn ihr es nicht schafft, werdet ihr gefeuert, denn ihr seid alles scheiße und dann ist man im sehr unangenehmen Mitarbeiter Fortbildung da, dabei, wenn man es so nennen möchte, die eigentlich nur aus Beschimpfung besteht, so wie der ganze Film Beschimpfung als verbales Hauptstilmittel benutzt. Und Alec Baldwin kommt sonst auch nicht weiter vor, aber das ist so das Grundsetting, die Leute wollen halt, die müssen verkaufen, um drin zu bleiben. Und einer der Roma, gespielt von Al Pacino, war da nicht dabei, weil der ist gerade an der Spitze der Verkaufstabelle in der Filiale. Und dann ist ein wichtiger Punkt, sind die Adressen. Ich kenne das selber von, weil ich auch mal Telefonakquise gemacht hatte. Das wurde mir damals, als ich bei dem Job angefangen habe, als Marktforschung verkauft. Habe dann aber schnell gemerkt, es ging auch darum, einfach Daten, also Adressen vorzubereiten, um die dann an Leute weiterzugeben, die dann dann versuchen, Kredite zu verscherpeln oder so. Und wir hatten als Studenten da den Job, quasi Leute unter dem Deckmantel der Marktumfrage rauszufinden, wie viel verdienen die, wie viel sind die kreditwürdig, und das Ganze so als allgemeine statistische Umfrage zu tun. Und da ging es bei uns auch um Abschlüsse, also um möglichst viele, also auch um Provision. War kein netter Job. Und und da geht es um, denen geht es um gute Adressen, also um gut vorgefilterte Adressen, wo die wissen, wenn ich da anrufe, dann sind das Leute, die können das auch kaufen, anstatt halt das Telefonbuch durchgehen zu müssen. Und angibt Adressen, dieses Wort kommt wohl, habe ich irgendwo gelesen, 83 Mal in dem Film vor. Das ist gerade, es ist wirklich nervig mitunter. Also es geht um die Adressen, und der Alec Baldwin hat richtig gute Adressen mitgebracht. Und die werden aber den Leuten nicht rausgegeben, sondern nur dem, der den Wettstreit gewinnt. Mhm. Und daraufhin gibt es unter Ed Harris und Alan Arkin das Gespräch, ob die vielleicht die einbrechen wollen, das Büro, und die Adressen zu klauen. Und am nächsten Morgen wurde was geklaut. Und zwar sind die Adressen weg und die Telefone. Und nun schwelt die ganze Zeit im Hintergrund, wer war's? War es vielleicht Ed Harris? So als ist man als Zuschauer am Raten. Und dann gibt's, das war's eigentlich schon, das ist die eine Handlungsstrang, und dann gibt's noch einen zweiten, und der ist, dass der gute Verkäufer Roma, gespielt von Al Pacino, an Jonathan Pryce quasi in der Nacht ein Grundstück verkauft, und am Ende kommt da nochmal eine Szene, ziemlich am Ende, wo das hinfällig wird. Gut. Ich denke, das war schon recht ausführlich erzählt. Jetzt brauchen wir den Film nicht mehr gucken. Viel mehr passiert nicht, der Rest ist Monolog.
Sehr schön. Gutes Stichwort, Monolog. Das trifft sehr gut. Es steht überall da, dass der Film sehr dialoglastig ist. Und wir beide haben auch schon im Vorgespräch halt auch schon gemerkt, halt, nein, der Film ist wirklich so, man schaut jemanden zu, wie er 2, 3, vielleicht sogar 4 Minuten lang monologisiert, und jemand anderes wartet ganz kurz und reagiert gar nicht wirklich drauf, weil es keine richtige Interaktion ist, sondern, also reagiert schon drauf, aber auch dann kommt wieder Monolog. Und also irgendwie, das habt ihr schon in den ersten 5 bis 6 Minuten schon gemerkt, alles klar, in die Richtung geht das halt hin. Das ist, wir versuchen das mal ein bisschen zu strukturieren, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir da so unsere Probleme haben. Und ich glaube, ein schöner Einstieg ist, also was mich so auch so rausgebracht hat, ist, und das ist so mein Ding halt, warum ich nicht reinkomme, und zwar dieser Motivation, warum die Leute das dort tagtäglich machen, warum die sich dort anbrüllen lassen, warum die sich diesem Druck aussetzen, warum die jetzt trotzdem sagen, nach diesem Alec Baldwin, der Blick, da kommt ja rein, und Monty hat zusammen, warum die zum Teufel da noch weitermachen. Und das nimmt mich halt überhaupt nicht mit. Ich finde dieses System sowieso schon zum Kotzen. Ja, also das hätte man auch selber schon merken können, so wie das ist nichts Cooles, ist nichts Gutes. Und der Film baut aber drauf auf, dass ich mich da halt drauf einlasse. Und nein, das tue ich nicht. Also das funktioniert gar nicht bei mir.
Genau, das ist echt schwierig, weil man erstens auch keinen Sympathieträger hat. Es gibt einfach kein Mensch, mit dem man sagt, ja, da finde ich mich jetzt wieder oder möchte mich wiederfinden. Man hat als einzigen, mit dem man ein bisschen mitfühlen kann, hat man Jack Lemmon als quasi schon berenteter Verkäufer, der eine Tochter im Krankenhaus hat und da wirklich möglicherweise gezwungen ist, den Job zu machen, weil es auch ein bisschen zu spät jetzt noch die Branche zu wechseln. Und wo man ein bisschen nachfühlen kann, dass der aufs Ganze geht, dass der da den Mist noch mitmacht, um die Verkäufe zu kriegen. Bei allen anderen relativ junge Männer, maximal 50, sage ich mal. Warum machen die das? Und die sind nicht sympathisch. Das ist, wenn man sagt, die machen das und ja, weil ihr einfach mal Wichser seid. Die Schauspieler, muss man ja sagen, die bringen alle eine richtig große Leistung. Also auch wenn das inhaltlich oder wenn das Mitfühlen schwierig ist, trotzdem dem Schauspiel an sich sieht man echt gern zu. Es ist ja sogar so gewesen, kleine Story vom Film, dass die einzelnen Schauspieler auch an Tagen, wo sie nicht am Set erscheinen mussten, freiwillig dahin gegangen sind, um die anderen zu bewundern, wie die spielen, weil dieser Film an sich sehr viel Spaß gemacht hat. Und irgendwo anders hatte ich auch gelesen, dass dieser Film kein Ensemblestück ist, sondern eher wirkt wie eine Jazzband, wo einzeln immer einer vortritt und sein Solo spielt, dann zurücktritt der nächste. Und genauso ist es, kommt es mir auch ein bisschen als jemand, der so die ein oder andere Jazz-Jam-Session mitgemacht hat, genauso fühlt sich das auch an. Irgendwie ist es gute Musik, ist es hochwertige Musik, aber es ist wirklich so ein Ding, da sitzen hauptsächlich Musiker im Publikum, die sich dann darauf freuen, wie immer mal einer vorkommt und seine Höchstleistung zeigt. Mhm. Und ja, also dem kann man zuschauen, aber es ist...
Ich glaube, wenn der Film das wirklich, Entschuldigung, wenn ich dir reingrätsche, wenn der Film das wirklich tatsächlich will, dann hat er es zumindest geschafft mit der Musik, die im Hintergrund läuft und die für die Musik komponiert ist. Also wie uns der Film halt reinnimmt. Das ist ja alles hier angejatzt. Ja,
genau, das ist so easy listening und schön, also Jazzy auch schön, Jazzy Percussions und so typisch 80, 90er, das Saxophon muss mit drin sein. Funktioniert auch super. Es regnet die ganze Zeit da, wenn man auf so draußen sieht, ist eine schöne, miese Stimmung. Aber es reicht halt, also trotz der super Schauspielleistung, man kommt halt, man fühlt nicht mit, sondern bewundert die Schauspielleistung. Das ist, die Leute, denen fehlt eine Tiefe. Es sind einfach viele Leute, die genau diesen Job machen und man weiß, man kann, also ich brauche jetzt nicht weiter drum, man kann nicht mitfühlen. Das ist der Punkt und es wird einem nichts an die Hand gegeben, außer bei Jack Lemmon, wie ich schon gesagt habe. Und das zieht halt nicht rein.
Genau, und da ist es aber auch so, da verlässt sich der Film halt auch einfach nur auf das, was sozusagen auf der Tonebene gesagt wird. Wir sehen Jack Lemmon beim Telefonieren mit Ärzten, dann, er spricht, glaube ich, nie wirklich mit seiner Frau, aber irgendwie, glaube ich, mit der Tochter oder Enkelin oder sowas oder Nichte oder sowas. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall muss das für uns reichen, dass er zu Hause ein paar Probleme hat und dass er da eben halt Geld braucht. Und das reicht mir aber nicht aus. Vor allem die Figuren, die sind alle ambivalent. Also wirklich alle durch die Bank weg sind die alle ambivalent. Aber die haben keine Tiefe. Also zumindest keine Tiefe, die sagt, okay, da will ich jetzt diesem Charakter jetzt einfach folgen.
Das ist, der Film ist ja wie eine Momentaufnahme von diesen 24 Stunden. Und das ist auch der Punkt, dass das Drehbuch da eben das irgendwie scheinbar vergessen hat, weil andere Filme schaffen es trotzdem, da mehr Persönliches, also mehr in den Charakter reinzulegen, auch wenn man so ein die Leute jetzt nur bei einer Tätigkeit, die sie in den 24 Stunden machen, wie wir das halt sehen, nur beim Trinken oder Verkaufsgesprächen oder Versprechen im Büro, dass da wenigstens mal noch so Nuancen reinkommen, die sagen, was das machen die außerhalb des Lebens. Oder das ist jetzt die Motivation, die uns halt fehlt, warum die da bleiben und warum die sich gegenseitig beschimpfen, warum die unter diesen hohen Druck, den die da stehen, verkaufen zu müssen, warum die da standhalten. Genau. Ich hatte überlegt, ob uns da der kulturelle Zugang dazu fehlt. Dass man im diese typische Vertreter oder Verkäufer, dieses Salesman, diesen Typus, den man dann hat, dass das amerikanische Publikum da von sich aus viel mehr reinpacken kann und da den Anschluss an dem Film findet, den wir als deutsches oder europäisches Publikum, die nicht diesen krassen Verkäufertypus mit dem Schneeballsystem kennt, wo das eher mal, wie gesagt, da ist so der Staubsaugervertreter oder man weiß so ein bisschen von Versicherungsfirmen, die da mit Schneeballsystemen arbeiten, aber wen kennt man denn wirklich, der da wirklich, also wen hat man im Bekanntenkreis, der da arbeitet und der das oder der da über den Versuch hinauskommt, dort zu arbeiten, der da wirklich drin ist? Da glaube ich, dass, oder können wir vorstellen, dass das ein viel typischeres Ding ist in Amerika und dass dieses Drehbuch darauf abzielt, dass das Publikum da ganz viel eigene Erfahrung reinlegen kann oder Leute, die sie kennen und dadurch gefühlsmäßig abgeholt wird und wir da vielleicht einfach außen vor sind durch die kulturellen Unterschiede.
Und ich sage nein, es liegt nicht an den kulturellen Unterschieden, denn so ein Film wie 12 Angry Men zum Beispiel funktioniert auch und wir haben hier keine geschworenen Prozesse. Ja, also das ist jetzt nicht eine Thematik, mit der wir uns hier regelmäßig befassen hier in Deutschland und trotzdem funktioniert der Film. Also der ist ja vor allen Dingen auch handwerklich viel, 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 viel besser und vor allen Dingen sauberer gemacht halt. Und das ist ja vor allen Dingen auch so ein, ich habe jetzt beobachtet, weil ich diesen Film jetzt zweimal gesehen habe, habe jetzt ganz bewusst darauf geachtet, wie ist der denn eigentlich inszeniert? Und wir haben ja nur schon ein paar Mal über Ridley Scott oder Tony Scott hier gesprochen. Und es viel häufiger dieses Style over Substance.
Ja.
Und Glenn Ross, das ist Style over Substance. Und zwar in seiner reinsten Form. Denn der Regisseur hat keinen klaren Stil, den er einbringt, um diese Geschichte zu erzählen. Ich meine, das ist ja ein Theaterstück. Das ist ja schon eine schwierige Sache, zu sagen, okay, ich will jetzt dieses Stageplay, ja, auf Zillow-Leut bannen. Da brauche ich sozusagen wirklich einen ganz ausgeklügelten Plan und muss ganz genau wissen, aus welcher Perspektive ich wann, wie, wo, was erzähle, damit es funktioniert. Ich habe ein Beispiel. Es gibt so eine Szene, da sieht man, wie Alan Arkin und Ed Harris sich an der Bar unterhalten. Und irgendwann siehst du Ed Harris von der Seite angeschnitten und dann fährt auf einmal die Kamera anscheinend unmotiviert an seinem Gesicht vorbei, um am Ende, im Hintergrund sieht man das Gesicht von Alan Arkin dann dort zu landen. Bis zum Ende denkst du, ah cool, da führt uns also diese Reise hin, also diese Fahrt halt hin. Jetzt sehen wir seine Reaction und was er gleich darauf antworten wird. Aber wir sehen weder seine Reaktion, sondern wenn die Kamera zum Stillstand kommt, wird umgeschnitten wieder auf Ed Harris und zwar aus der Sicht von Alan Arkin. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist absoluter Nonsens. Das ist so inszenatorisch auch schwach. Dann gibt's wiederum eine andere Szene, wo Al Pacino reinkommt, wenn die Polizei das erste Mal schon da ist und da sitzt drinnen, Ed Harris sitzt dort. Und im Vordergrund unterhalten sich Al Pacino und der Polizist. Daneben steht auch Kevin Spacey. Mhm. Und im Hintergrund sieht man Ed Harris, wie er sozusagen auf dieses Gespräch reagiert, weil er schon Wissen hat. Also er hat sozusagen schon ein Wissen, was da wo passiert ist. Heißt also, das nutzt er ganz geschickt sozusagen, so ein Staging halt einfach nur, wie die Szene geblockt ist halt. Aber im nächsten Moment verhaut er das wieder und das passiert ganz oft, was mir auch aufgefallen ist. Zum Beispiel diese Perspektive, wer sind wir als Zuschauer? Sind wir da, sind wir jetzt mitten im Geschehen oder beobachten wir das nur von außen? Und da springt der die ganze Zeit, weil zu einem Großteil möchte er so eine leichte Aufsicht haben. Ne? Mhm. Also wir schauen sozusagen so ganz leicht von oben nach unten, schauen wir immer auf die Figuren drauf, wie als würden wir das beobachten, als wären wir Kevin Spacey jetzt an der Stelle oder so. Ja. Und da gibt's auch wiederum Szenen, also meistens fast alle mit Al Pacino, wo wir immer auf Augenhöhe sind. Und ich frage mich immer die ganze Zeit, warum? Das macht doch teilweise gar keinen Sinn. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Szene nehme zwischen zwei Leuten, ja, in dem ganzen Film geht's ja um Konflikte und wie die sich duellieren. Wer ist der Stärkere in der Szene oder in diesem Moment? Und da kann man doch mit dem Blick doch wunderbar geschickt arbeiten, mit Aufsicht und Untersicht arbeiten. Ja, das sind so eine kleinen Sachen, die du doch da einfach machen kannst als Regisseur, um dem mehr Tiefe zu geben, was ja in 12 Angry Men ja tatsächlich ja auch passiert. Also du kannst das ja mehr oder weniger einfach klauen, möchte ich jetzt vorsichtig sagen. Also das ist jetzt nicht so schwer. Und James Foley entscheidet sich hier tatsächlich, die Performance von den Schauspielern so ästhetisch wie irgendwie möglich, so gerade wie möglich halt auch einzufangen, so dass sozusagen dieser Inszenierungsstil, also wie man inszenieren kann, damit auch eine zusätzliche Spannung halt noch entsteht, ja, und Dynamik entsteht, dass das halt völlig kaputt macht. Also das ist so, da habe ich mich dann noch teilweise richtig geärgert. Auch dieses, es regnet die ganze Zeit, das tut nichts für den Film, gar nichts. Weil die Klamotten sind ab und zu nass. Es sieht gut aus, aber es tut absolut nichts für den Film. Denn der Film hat ja auch keine emotionale Tiefe, als dass es jetzt hier Regen brauchen könnte oder so. Im Gegenteil, die Stimmung ist aggressiv aufgeladen. Wenn die sagen würde, dass da draußen ein Großbrand wäre und man ab und zu ein bisschen Rauch sehen würde oder Flammen oder sowas, es würde wahrscheinlich mehr passen als der Regen jetzt in dem Film.
Das passt gar nicht. Aber das ist das, was ich so nicht hätte benennen können. Was aber eben total auffällt, du hast halt diese Reaction-Shots eben einfach nicht. Das, wo eigentlich in den Film viel mehr drüber erzählt wird, nicht über das, was jemand sagt, sondern dass dir indem du den Schauspieler zeigst, der zuhört, der reagieren muss, dass du über die Reaktion des Gesprächspartners mitkriegst, was du fühlen sollst, was du denken sollst oder auch in die Irre geleitet wirst, dass du dadurch dich reinfühlen kannst, weil du denn die Monologe, die da gehalten werden, sind ja an sich, sind die großartig und großartig gespielt.
Ja.
Aber die sind halt gerade, weil eben das keine klassischen griechischen Dialoge sind, wo er da steht, ich nehme jetzt dieses Messer hier und ich stoße es dir in den Rücken, weil ich dich hasse und dein Königreich haben möchte. Also nicht nur explizit genannt wird, was die Motivation ist und warum ich das tue und was ich tue und mit was, sondern das sind ja Dialoge, wo ganz viel, also da wird ja extrem versteckt. Das ist ja, die sind ja eigentlich relativ subtil, bis auf dass sie ständig von was von Adressen faseln, das ist nicht subtil. Aber das, was die eigentlich wollen, was die eben, wie gesagt, motiviert und so weiter, ist halt ganz in ganz geringen Andeutungen versteckt. Und man guckt quasi nur auf die Schale von diesen Menschen und guckt nicht hinter, also in den Kern der Seele. Und das macht ein anderer Film, indem er über die Reaktion oder andere Hinweise vom Zuhörer eben zeigt, wenn jemand kritisch guckt, so wie, oh, da ist es jetzt vielleicht eine Lüge gewesen. Oder eben, also das fehlt uns total, wird einfach draufgehalten und du musst selber rausfinden, was ist jetzt einfach nur momentanes Empfinden, was wo lügt er gerade, bringt mich das in der Story weiter oder was, es sieht geil aus, aber das war's halt. Man steht halt wie bei diesem Film wie vor einem Rätsel, was eben gut aussieht. Ich finde auch, da gibt's so, es gibt so schöne Szenen, also die sehen einfach schön aus und erzeugen auch eine bestimmte Stimmung. Es kommt halt keine Spannung auf, weil die zusammenhangslos sind. Das habe ich jetzt noch durch unser Gespräch noch viel mehr gemerkt. Aber da gibt es zum Beispiel so relativ am Ende die Szene, wo ich glaube, Al Pacino und Jack Lemmon da in dem leeren Büro sitzen und so langsam die Kamera wegfährt. Und Al Pacino sitzt genau auf so einer Lichtgrenze und es sieht alles schön aus. Die quatschen halt, die Kamera fährt weg. Das ist so, das triggert so viel, dass man da mitfühlen möchte. Aber man weiß gar nicht genau, was jetzt eigentlich, also um was geht's. Sieht aber super aus. Style over Substance. Haufenweise Beweise den ganzen Film über.
Ich habe mich ein paar Mal wirklich geärgert über bestimmte Dinge, die den Figuren in den Mund gelegt werden, weil ich hatte das Gefühl, Al Pacino kommt relativ spät im Film, kommt der ja vor. Und ich habe mir gedacht, okay, das wird jetzt unsere Bezugsperson. Das ist jetzt das Alpha-Tier. Das ist jetzt der, der uns jetzt durch den restlichen Film zieht. Der Rest ist sozusagen dafür da, um uns die Situation irgendwie zu erklären. Und dann werden ihm Sachen so in den Mund gelegt, wo er mit Jonathan Pryce redet, wo er den so ein bisschen so umgarnt halt, du kannst alles machen, was du willst. Du bist ein freier Mann. Willst du fremdgehen? Dann mach das doch. Willst du Kinder ficken, dann mach das halt. Und das war dann halt der Moment, wo ich dachte so, warum wird dem das jetzt in den Mund gelegt? Warum muss er das sagen? Warum ist das wichtig? Soll das wirklich darstellen, wie weit er dann geht halt? Und das muss er gar nicht. Das hätte schon der Rest halt getan. Also ich habe mich da wirklich sehr dran gestoßen, dass das auch wirklich genauso explizit gesagt wird. Weil ich finde, das musst du nicht sagen. Also
Der Film hat da so viel auch widerliche Situationen. Da gibt's ja auch, als dann Jonathan Pryce schon gesagt hat, er kann das nicht zahlen, möchte es rückgängig machen, im Büro ist. Einfach, wie man merkt, wie der versucht, das alles nochmal rumzudrehen und über Leichen geht und manipulativ wird und eben, also nochmal, also da wirklich alles versucht rauszuholen an Tricks. Dass die, und das, na gut, das macht der Film dann vielleicht doch ganz gut. Diese Leute haben ja, ja. vielleicht einfach kein ja. Selbst. Es gibt, das sind zwar riesengroße Egos, aber es sind alles leere Höhlen, weil die sich ihr ganzes Leben zurecht, ihr, also ihr Leben besteht aus Lügen. Das besteht mhm. daraus, rauszufinden, wie kann ich jemand anderen was verkaufen mhm. und wie werde ich zu demjenigen, der dem was verkaufen kann. Was muss ich darstellen, wer muss ich sein? Da hat man noch diese schöne Szene am Schluss, wo dann Jack Lemmon als der Dieb auffliegt, also was damit beginnt, dass Jonathan Pryce ins Büro reinkommt, Al Pacino sagt, Kotzier, du musst mitspielen und mhm. Jack Lemmon wird dann, spielt wieder eine Rolle. Also die spielen, diesen Grund genommen sind das, die Verkäufer sind Schauspieler. Dies mhm. ist aber eben nicht auf einer Bühne, sondern im Leben. Denn ihr Leben besteht die ganze Zeit aus Schauspiel daraus, genau der zu sein, der es notwendig ist zu sein, um was an Mann zu bringen. Egal was. Hauptsache verkaufen. Und ich bin der, der ich dafür sein muss. Und das bringt der Film ja die ganze Zeit nah. Und dann wird es schon wieder passen, dass wir da nicht mitfühlen können, weil es nichts zu mitfühlen gibt. Es gibt da keine Ichs dahinter. Das sind alles nur, es ist genau, da steckt nicht mehr hinter diesen Menschen, sondern einfach nur Traurigkeit. Regen.
Mhm. Ja. Ich habe zum Beispiel auch ein Problem so mit der Figur halt von James Link, also hier gespielt von Jonathan Pryce halt. Mhm. Weil das ist so
die hat mich überhaupt nicht überzeugt.
Erstens das, mhm. also ich finde, ich weiß ja, was der alles spielen kann. Und er soll einen depressiven Mann spielen. Das kommt irgendwie nicht so wirklich rüber. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich, was das für ein Typ halt einfach ist. Und dann kommt er ins Büro und sagt, meine Frau sagt das und das. Und dann irgendwann sagt, ich darf eigentlich gar keine Geschäfte machen. Hm. Und das ist so so lapidar so hingeworfen in dem Film. Hättest du das aber als wichtige Rolle gemacht, also wirklich jemanden Zerbrechlichen zu haben, wo wir zumindest so eine Art Sympathie für ihn hegen können, aber ich ja. habe auch noch nicht mal Sympathie für Jonathan Pryce, sondern der Drehbuchschreiber, der mhm. Dave Mamet, der hat die Szene mit Alec Baldwin extra nochmal für den Film reingeschrieben, um die Stakes zu erhöhen. Kann ich verstehen, alles klar. Hat zwar bei mhm. mir nicht funktioniert, kann ich auch verstehen. Was aber viel wichtiger ist sozusagen, die Leute, die übers Ohr gehauen werden sollen, ja, dass wir denen ein bisschen Tiefe geben, damit wir dann sozusagen sehen, was da eigentlich dranhängt, dass da ein Menschenleben dranhängt. Damit hättest du die Stakes erhöhen können, finde ich zumindest. So sehen wir jetzt alles nur aus einer Perspektive, ja. Und das reicht mir nicht. Also es gibt mir nichts. Also der Film ist da halt wirklich kalt, emotionslos. Ich bin wirklich im Theater, aber es ergreift mich nicht, sondern ich schaue mir das einfach nur an und sage so, das sind großartige Leistungen, that's it. Mehr nicht. Der Film zieht mich nicht in seinen Bann, der saugt mich nicht rein.
Ja, der zeigt auch eine Welt ohne Hoffnung. Also es ist ja was, glaube ich, immer noch wichtig ist in einem Film, dass du das Gefühl haben musst, da gibt's noch was, warum tun die das, für was Gutes? Oder es gibt noch die guten Menschen da draußen und es sind alle schlecht. Also selbst Jonathan Pryce ist jetzt vielleicht kein schlechter Mensch, aber ist halt einfach ein schwacher Mensch, der, als dieser Link, der sich da umgarnen lässt und eigentlich selber, also ist mir depressiv, ich wusste es nicht, hab's nicht genau verstanden, die Wendung kam da irgendwie ganz komisch, aber sah so aus, als wurde Al Pacino da quasi nicht reingelegt, sondern ist da genau wie Jack Lemmon, diesem verrückten Ehepaar, einem Mann auf den Leim gegangen, der ganz seriös wirkte und letztendlich aber gar nicht entscheidungsfähig ist, weil kam das raus, dass der depressiv ist?
Hier steht sogar noch mal in der Zusammenfassung, okay. halt steht es auch noch mal mit drin, halt.
Irgendwie ist es halt, du siehst halt keine Menschen, also du siehst halt nur kaputte Menschen. Du siehst mhm. Und dann die Verkäufer, die selbst die kaputten Menschen versuchen noch oder denen das letzte Hemd zu klauen, beziehungsweise denen die über den Tisch zu ziehen, um ihre Abschüsse zu machen. Also es ist einfach nur alles schlecht in dieser Welt.
Mhm. harte Bandagen. Wir hatten auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich meine, es gibt ja auch Filme, die mich trotz der, ich sag mal, komplizierten oder vielleicht für uns kulturell nicht so zugänglichen Thematik ja mitziehen können. Ne? Wir hatten vorhin schon gesagt, Marginal Call zum Beispiel, da spielt Kevin Spacey übrigens auch mit, ist da sehr zu empfehlen. Oder Wall Street, ja. Gordon Gekko, der Typ, der hat sowas Widerliches, Schleimiges und trotzdem irgendwie findest du das irgendwie gut und der Film ist gut und der saugt dich halt auch rein. Ne? Und die machen alle so viele Dinge eben halt und vor allen Dingen ist es wichtig, da diese Fallhöhe zu bestimmen, nämlich durch die Leute, die geschädigt werden. Ja, das ist halt immer wichtig. Und mir reicht, wie gesagt, halt einfach dieses Stageplay, also dieses, wir drehen uns da sozusagen hier so ein bisschen um uns selber, das reicht mir nicht aus. Das gibt mir nicht wirklich viel. Ich kann wirklich unterm Strich sagen, dass dieser Film wirklich so okay ist, aber ich würde mir den so schnell nicht nochmal anschauen, wenn der jetzt im Kino nochmal laufen oder irgend sowas halt. Das ist sicherlich was anderes.
Im Kino würdest du ihn dir anschauen?
Ja, weil ich meistens nie allein ins Kino gehe. Ich könnte mich danach dann nochmal unterhalten, weil der Film bietet ja auch eine Menge, worüber man sich streiten kann. Zum Beispiel, wir hatten es aufgeschrieben, hat der Film eine Kapitalismuskritik in sich, ja. Ich finde ja schon, dass der mit diesem ganzen Verkaufssystem ganz schön rumprahlt und das schon so ein bisschen verherrlicht, so auf so eine Weise.
Und das Gefühl hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich, wie gesagt, ich sehe da nur traurige Gestalten, die das gern wollen. Also die eben, ich finde, der macht die Kapitalismuskritik, also ich gehe da vielleicht nicht ganz mit, aber mit der Kritik an sich. Aber der zeigt schon so dieses Typische, was am Kapitalismus kritisiert wird, dass die Menschen dem schnellen Geld eben nacheifern und dafür dann alles tun und dass der Kapitalismus eben genau das verstärkt, dass Menschen bereit sind, über Leichen zu gehen. Und du siehst halt die Leute, die versuchen sich ein bisschen an dem aufzugeilen, was sie haben. Also Alec Baldwin da an seiner schönen goldenen Rolex. Aber die sind ja alle kaputt und es sind ja keine die werden nicht so dargestellt, als möchte man auch so sein, sondern man möchte nicht Alec Baldwin, man möchte nicht so ein Arschloch sein, was da irgendwo hinkommt und sagt, ja, ich bin Chef, du nicht und deswegen wirst du jetzt gefeuert oder bringst Abschüsse. Also das ist, die sind ja nicht sympathisch und es ist ja auch nicht, es geht ja auch von den anderen, geht es ja keinem wirklich gut. Es geht keinem in dem Film gut. Kevin Spacey ist der Einzige, der als Büroleiter nicht gefeuert werden kann und der wird aber von allen anderen die ganze Zeit nur rund gemacht und beleidigt nach krassesten. Es gibt keinen Glücklichen. Der Cop, der da kommt, um zu ermitteln, selbst der sieht die ganze Zeit extrem unglücklich aus und viel mehr wissen wir allerdings von dem nicht. Alle Menschen sind in diesem Film unglücklich. Die Geld haben, die kein Geld haben. Also ich finde, dass nicht, dass er das verherrlicht.
Naja, gerade so diese Figur, die sie reingeschrieben haben hier von Alec Baldwin, das finde ich auch krass, der wird als zweites genannt in den Opening Titles, wird als zweites genannt und hat hier diesen 6-7 Minuten Auftritt da.
Hat und damals seine Hochphase, ne?
Ja, ich habe eine Rolex, ich habe einen BMW, ich verdiene 970.000 im Jahr, dieses Ding halt. Da setzt er, oder beziehungsweise in dem Fall ja David Mamet, setzt dem ja sozusagen ja die Messlatte halt hin. Das ist das Ziel, was zu erreichen gilt, ja. Also ich bin sozusagen. Ja,
ich weiß, was du meinst, aber bei mir als Zuschauer kommt ja nicht an, dass das verherrlicht wird, sondern ich sehe da lauter scheiternde Typen, die genau diesem Ideal nacheifern. Also es wird mir nicht als was Anstrebens, also es wird mir gezeigt, dass da lauter kaputte Menschen dem hinterherstreben und nicht, dass die Leute glücklich wären damit. Also zur Verherrlichung müssten die ja Spaß dran, oder zur Verherrlichung müsste dann jemand herauskommen und müsste den Cadillac gewinnen und sagen, so, jetzt hat mein Leben Sinn gehabt. Das ist ja.
Und das meine ich ja, die sind doch auf der Jagd nach diesen Namen, ja, diese guten Namen, ja. Wenn die guten Namen haben und gute Abschlüsse machen können, dann macht das doch Spaß für die, verstehst du? Dann ist es doch wieder erstrebenswert.
Aber du siehst ja in diesem Film nicht, dass jemand, selbst wenn die Abschlüsse haben, scheitert. Du siehst ja in diesem Film nicht, dass das an sich gut ausgeht. Das wäre dann die Verherrlichung in dem Film, wäre ja,
ich weiß, was du meinst,
dass der auch zeigt, dass es sich gelohnt hat. Und das zeigt der Film ja nicht. Und der zeigt ja nur, dass die so eine, wie ist das, dieser Koffer in Pulp Fiction, wie heißt denn das, MacGuffin. dieser guten Adressen sind ja eine MacGuffin, dem die einfach nur nacheifern und es wird, keiner kriegt es und wir wissen nicht, ob die Adressen das wirklich bringen und wird sogar mehrfach gesagt, zum Jack Lemmon zum Beispiel, du kriegst die Adressen nicht, weil du es eh versaust. Du versaust es auch mit den guten Adressen. Und der Einzige, der es irgendwie hinkriegen kann, scheinbar Al Pacino, der hat es ja am Ende auch versaut. Also keiner kriegt da irgendwas auf die Reihe. Also ich glaube, deswegen sage ich, eine Verherrlichung sehe ich da überhaupt nicht drin, sondern die zeigen halt das goldene Kalb, dem alle nachgeifern, aber keiner wird glücklich damit. Also das.
Ja. Ich habe es wahrscheinlich auch einfach überspitzt formuliert. Ich meine es tatsächlich auch gar nicht so. Du hast natürlich da auch recht halt. Das stimmt schon. Aber trotz alledem wird jetzt die eigentliche Kritik an dem Film ja trotzdem nicht geübt, sondern ist halt nicht drinne. Ich habe jetzt tatsächlich auch wirklich echt nicht mehr wirklich so viel zu sagen.
Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, können wir noch was sagen, bevor wir zum Fazit kommen, kurz zusammenfassen, warum sollte man den Film sehen? Wir haben jetzt so viel rumgerentet und ich habe Spaß gehabt bei dem Film. Also was heißt Spaß gehabt? Ich war nicht die ganze Zeit zufrieden mit dem Film, aber es gab auch viele Stellen, wie gesagt, gerade was ich jetzt oft gesagt habe, das Schauspiel macht mir trotzdem Spaß. Man muss natürlich dann auch das wollen. Es gibt keine Story, also es gibt keine Spannung in dem Sinne. Also wer eine Story braucht, wer das eine stringente Sache braucht oder was, wo man am Ball bleibt, um zu wissen, wie geht's weiter, was kommt raus, kriegt man den Film nicht. Was man aus meiner Sicht kriegt, ist eine sehr schöne Optik und super gutes Schauspiel. Und daran konnte ich mich auch tatsächlich erfreuen.
Also ich habe mehr Bock auf das Theaterstück bekommen. Also ich würde wirklich sehr gerne dieses Theaterstück mal sehen wollen. Zwei unserer Zuhörer, wir hatten hier letztens bei Twitter ein bisschen geschrieben. Einmal der Dominik, Grüße gehen raus. Und an den Max von der Wiederaufführung, Grüße gehen raus. Die hatten das beide zum Beispiel in London gesehen, das Stück. Einer hatte sogar das Glück, dass Christian Slater da sogar mitgespielt hatte.
Ui.
Genau, und ich hatte dann jetzt, nachdem ich den Film jetzt nur das zweite Mal gesehen habe, wirklich so dieses Gefühl, ich bitte gerne, das wirklich mit richtig guten Schauspielern, die Dynamik möchte ich gerne sehen, ich möchte im Publikum sein und ich will also auch was zurückgeben halt auch davon, also durch Applaus, durch Staunen, durch wirklich so meine Emotionen und durch mein Gesicht halt, was die Schauspieler wieder aufsaugen und auch mit in die Performance noch mit rein. Weißt du, was ich meine? Also wirklich so eine Dynamik, das würde ich gerne mal mit live erleben wollen. So war es einfach nur wie so ein, als hätte jemand so ein das Ding halt einfach so ein bisschen abgefilmt, die Kamera drauf gehalten. So ein bisschen kommt es mir halt vor.
Ist, also wie gesagt, so ein bisschen wie bei einer Sitcom, wo die eingespielten Lacher fehlen.
so in etwa. Ich würde den Film jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, aber wer wirklich Lust hat, also gerade Jack Lemmon, also eigentlich alle in wirklich so in großen Leistungen mal zu sehen, also gerade Einzelleistungen sehen, der kann sich den anschauen. Das ist auch ein wunderbares Zeitdokument, dieser Film, weil der ja so diese ausgehenden 80er nochmal so richtig schön nochmal zusammenfasst, mehr oder weniger. Dieses ganze Reagan-System, dieses, wie du es schon gesagt hast, dieses ganze Verkäuferding. Ich meine, das ist ja heute ja auch nicht mehr so. Der Wolf of Wall Street, der ja auch zum Großteil ja in den 80ern, der da spielt, der das ja auch mit aufgreift, dieses knallharte Verkaufen, das gibt's ja so alles gar nicht mehr. Also nicht in der Form. Das findet jetzt ja anders statt. Ne? Und an Adressen kommt man ja auch ganz anders dran, aber
Facebook. Und alles Mögliche. Wie heißt das? Payback. Ja, und der Film ist kurz. Der geht anderthalb Stunden. Man muss nicht irgendwie 3 Stunden Kunst ertragen. Es sind anderthalb Stunden, die gehen wirklich schnell vorbei. Wenn man vorher sogar noch unseren Podcast gehört hat, dann ist man auch nicht ganz so verwirrt, wie man es, wenn man sich gar nicht informiert hat und einfach in den Film reinguckt, dann erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde braucht, um festzustellen, da kommt nicht mehr an Story. Und das mit den Adressen, die braucht man halt. Man braucht halt die guten Adressen. Ohne geht's halt nicht. Adressen. Und die schlechten Adressen sind echt scheiße. Da geht's nicht. Die müssen uns die guten Adressen geben. Vor allem die Adressen. Wenn man sich damit abgefunden hat und dann immer ein schönes Fuck dazwischen, dann kann man den Rest eigentlich auch gut genießen. Und mal schnell so wegsnacken.
da gehe ich mit.
Schön.
Ich denke, wir haben es. Da gibt es von unserer Seite nicht mehr zu sagen.
So sieht's aus.
Ich bin gespannt auf die Reaktion von euch, wenn euch nur was dazu einfällt, wenn ihr auch komplett andere Meinung seid. Ihr wisst, was zu tun ist. Befeuert die Social-Media-Maschine und bringt uns in den Rängen etwas weiter nach oben. Und wir geben noch einen kurzen Ausblick für die nächsten Folgen und was euch noch erwartet. Ich habe vorgestern war es, einen Podcast aufgenommen, der jetzt im Anschluss an Glengarry Lost noch dieses Jahr veröffentlicht wird. Und zwar habe ich mit dem Udo Fischer gesprochen. Und zwar ging es da um Alan J. Pakulas Klute, also Klut. Sehr schönes Gespräch. Das kommt dann zum Jahreswechsel raus. Und im Januar begehen wir wieder den Japanery, da freue ich mich schon. Der Fred hat nämlich auch schon einen Film rausgesucht. Fred, was werden wir denn dann im Januar dann?
Takeshi Kitano, den blinden Samurai.
So ist es.
Genau, Hanabi haben wir beide schon gesehen, finden wir auch beide großartig und haben uns gedacht, nehmen wir mal einen, den wir noch nicht kennen.
Genau, also da passiert noch was, dann wird es auch wieder Gastbeiträge geben, also wir haben auch im Januar noch einen Gast noch dabei, da sage ich dann aber auch noch was später nochmal dazu und im nächsten Jahr, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne immer wieder anschreiben, wie gesagt, wir haben jetzt schon zwei neue Gäste, die jetzt noch bald kommen, willst du auch mal Teil sein bei uns in der Sendung, dann einfach mit Filmwunsch anschreiben und dann findet man da schon einen Weg.
Genau. Wo kann man uns denn anschreiben?
Ihr findet uns immer auf Twitter. Wir sind auf Instagram. Ihr könnt uns auch direkt über unsere Webseite anschreiben. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt uns aber ganz klassisch eine E-Mail schreiben. Auch das ist möglich. Genau.
Super.
Das war's von meiner Seite. Genug Organisatorisches. Ich bin durch, fertig. Fred, vielen Dank fürs Gespräch.
Das war schön. Ebenso. Es war mir eine Freude. Dann, wir sehen uns, hören uns spätestens im Januar. Aller spätestens.